Wenn Menschen in Beziehungen Spiele spielen, dann leben sie nicht ihr eigenes Leben. Dann dreht sich ihr Leben darum, Ängste zu managen, Unsicherheit klein zu halten und die Kontrolle zu bewahren. Die Kontrolle über andere und die Kontrolle über die eigenen Emotionen. Mit dem Nachteil, dass sie dadurch so fixiert sind auf den anderen Menschen, dass sie dadurch nicht auf sich selbst, auf ihre Freiheit, auf ihre Träume und auf ihr eigenes Leben schauen müssen. Wir alle spielen Spiele. Und wenn wir diese Spiele entlarven, dann bemerken wir, dass wir wahrscheinlich seit unserer Kindheit diese Spiele spielen. Die sorgen nämlich dafür, dass wir eine gewohnte Position oder eine gewohnte Rolle behalten. Die Rolle als Opfer, die Rolle als Hilfsbedürftige, die Rolle der leidtragende Person und so weiter und so fort. Wenn ich dir eine Sache sagen müsste, die mich persönlich am weitesten gebracht hat in meiner Kommunikation, in meiner Lebensgestaltung und in den Freiheiten, die ich heute mit mir selbst und mit anderen Menschen erlebe, dann sind es die Spiele der Erwachsenen von Eric Berne. Du hast mich in den letzten Wochen immer wieder von endlichen und unendlichen Spielen reden gehört und ich konnte nicht anders, als diese Woche diese Sache aufzubereiten. Das ist wieder mal ein Format, wie ich es vor kurzem schon mal getestet habe. Ein Artikel, den ich geschrieben habe, den ich dir vorlesen möchte, der dir fast schon ein ganzes Buchkapitel zu diesem Thema präsentiert. In diesem Kapitel habe ich die 4 Spiele, die ich am amüsantesten finde, untergebracht. Und die 12 wichtigsten Spiele in Beziehungen habe ich dir wieder kostenlos in ein Premium-Workbook zusammengefasst, das du dir wieder mal kostenlos herunterladen kannst. Wenn du Lust dran hast, ein interaktives Workbook durchzugehen und deine eigenen Freiheiten, deine Wachstumsräume in der Beziehung und allgemein deine Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch arbeitskollegiale Beziehungen zu überprüfen, dann schau in den Shownotes, trag dich ein in den Newsletter, du erhältst kostenlosen Zugang zu dem gesamten Workbook mit Kontext, mit 12 explizit beschriebenen Spielen, dem geheimen Payoff, dem Skript und wie du dieses Skript verändern kannst. Und wenn du Lust hast, jetzt einfach nur zu lauschen, dann sieh das die heutige Episode wie ein Hörbuch, das ich dir inbrünstig vorlesen möchte und zum Besten gebe. Es sind ungefähr 50 Minuten, deshalb lehn dich zurück, genieße es. Ab dem Moment werde ich das Video ausschalten, weil der Rest ist vorgelesenes Material. Wie gesagt, schau in den Shownotes nach dem Workbook zum Download. Und wenn du es ernst meinst und dieses Jahr weitergehen möchtest, dann, wenn du es heute am 10. Mai 2026 hörst, ist heute die letzte Möglichkeit, dich zum Early Bird Preis für unser Holy Bliss Love Trip anzumelden. Das Retreat im August vom 22. bis zum 30. August. Wir haben heute, Stand heute, 4 Plätze noch frei. Und wenn deine Bewerbung heute eingeht, dann sicherst du dir den günstigsten Preis. Alle Infos findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Alles Liebe, dein Jones.
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Sie hatte ihr ganzes Leben lang tanzen wollen. Wirklich, ihr ganzes Leben. Aber ihr Mann, der ließ sie nicht. So erzählte sie es zumindest. Er sei kontrollierend, dominant, einer dieser Männer, die die Welt einer Frau klein halten. Einer, der ihr Leben enger macht, als es eigentlich sein müsste. Sie erzählte das Freundinnen beim Café. Sie erzählte es ihrer Therapeutin. Sie erzählte es so oft, dass es irgendwann nicht mehr nur eine Beschwerde war, sondern die zentrale Wahrheit ihres Lebens. Sie hätte so viel mehr sein können, wenn er nicht gewesen wäre, wenn er sie nicht aufgehalten hätte, wenn er sie nicht klein gehalten hätte, wenn sie nur hätte tanzen können. Und dann passierte etwas Interessantes. Die gemeinsame Paartherapie fing an zu wirken. Ihr Mann wurde weicher. Er ließ locker. Er hörte auf, ihr Dinge zu verbieten. Und sie meldete sich tatsächlich zu einem Tanzkurs an. Sie ging hin, sie betrat den Raum und dann erstarrte sie. Nicht metaphorisch, nicht so ein bisschen nervös, ihr Körper machte einfach nicht mit. Da war plötzlich eine Angst, eine richtige Angst, eine Angst vor der Tanzfläche, von der sie vorher nicht einmal wusste, dass sie existierte. Und diese Angst tauchte genau in dem Moment auf, in dem niemand mehr da war, der sie aufhalten konnte. Plötzlich wurde sichtbar, ihr Mann war nicht nur ihr Gefängniswärter gewesen, er war auch ihr Schutzschild. Sie hatte ihn gewählt, sie hatte ihn behalten, sie hatte sich jahrelang über ihn beschwert und all das hatte eine Funktion. Denn die Alternative wäre gewesen, herauszufinden, dass genau das, wofür sie ihn verantwortlich machte, in Wahrheit in ihr selbst lag. Nicht er war der Ursprung ihrer Angst. Er war die perfekte Ergänzung dafür, warum sie sich diese Angst nie anschauen musste. Sie hatte ein Spiel gespielt. Und das Unangenehme ist, dieses Spiel hatte perfekt funktioniert. Und jetzt kommt der Teil, der wehtut. Du spielst solche Spiele auch. Ich auch, wir alle. Nicht, weil wir böse sind, nicht, weil wir manipulativ wären, nicht, weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil wir irgendwann gelernt haben, uns über Umwege zu schützen. Am Ende dieses Textes wirst du wahrscheinlich mindestens ein Spiel erkennen, das du selbst spielst. Du wirst verstehen, welche heimlichen Gewinne du daraus ziehst. Und du wirst auch verstehen, warum ein Teil von dir gar nicht damit aufhören will. Denn psychologische Spiele sind nicht dumm, sie sind hochintelligent, sie sind nur teuer. Und meistens zahlen den Preis nicht nur wir selbst, sondern die Menschen, die uns am nächsten stehen. Also, lass uns anschauen, wie diese Spiele funktionieren. Die Psychologie hinter Beziehungssabotage. 1964 veröffentlichte der Psychiater Eric Berne ein Buch mit dem Titel »Games People Play«. Die Spiele der Erwachsenen. Und genau darum geht es. Nicht um Spiele im Sinne von Spaß, nicht zum Albern, nicht um Flirten, Necken oder harmlose soziale Rollen. Berne meinte mit Spielen etwas Tieferes. Wiederkehrende Beziehungsmuster, die nach außen ganz normal aussehen, innerlich aber einem versteckten Drehbuch folgen. Ein Spiel ist eine verdeckte Strategie. Ein Ablauf, der sich wiederholt. Ein Muster, bei dem alle scheinbar über das eine sprechen, aber psychologisch passiert darunter etwas ganz anderes. Und am Ende bekommt jemand etwas. Das ist der entscheidende Punkt. Jedes Spiel hat einen Gewinn. Vielleicht bekommt jemand moralische Überlegenheit. Vielleicht bekommt jemand die Bestätigung, dass ihm oder ihr sowieso niemand helfen kann. Vielleicht bekommt jemand endlich die Erlaubnis, wütend zu explodieren. Vielleicht bekommt jemand einen guten Grund, das nicht zu tun, wovor er eigentlich Angst hat. Das ist das Verstörende an diesen Spielen. Sie funktionieren. Sonst würden wir sie nicht spielen. Und das Zweite, was Berne sehr klar sagt, diese Spiele werden nicht nur von offensichtlichen, schwierigen, manipulativen oder narzisstischen Menschen gespielt. Sie werden von ganz normalen Menschen gespielt, von guten Menschen, von sensiblen Menschen, von Menschen, die sich selbst für ehrlich halten, von Menschen, die wirklich leiden, von Menschen wie dir und mir. Die Frau mit dem Tanzkurs ist also kein seltsamer Sonderfall. Sie ist ein Beispiel für einen Mechanismus. Ein Mechanismus, der wahrscheinlich in mindestens einer deiner Beziehungen auch läuft. Vielleicht in deiner Partnerschaft, vielleicht mit deinen Eltern, vielleicht mit deinem Kind, vielleicht mit Freunden, vielleicht im Beruf oder in der Beziehung zu deinem eigenen Leben. Und sehr wahrscheinlich nennst du dieses Spiel nicht Spiel, du nennst es einfach so. Ist es halt. Ich habe einfach Pech. Die anderen verstehen mich nicht. Ich kann nichts anders. Wenn das nicht wäre, dann könnte ich endlich. Punkt, Punkt, Punkt. Und genau da beginnt das Spiel. Das Spiel der Frau nannte Berne, wenn du nicht wärst. Oder etwas freier, wenn es dich nicht gäbe, könnte ich endlich leben. Sie spielte dieses Spiel nicht bewusst. Sie saß nicht morgens am Frühstückstisch und dachte, ich suche mir jetzt einen kontrollierenden Mann, damit ich meine eigene Angst vor Freiheit und Sichtbarkeit nicht spüren muss. So funktioniert Psyche nicht. Der Teil in ihr, der diese Muster gebraut hat, war älter als ihr Denken. Er war schneller als ihr Verstand. Er wusste sehr genau, was er braucht. Einen äußeren Grund, um eine innere Angst nicht fühlen zu müssen. Und genauso funktionieren psychologische Spiele. Sie entstehen früh, oft lange bevor wir eine Sprache dafür haben. Und dann laufen sie unter unseren Gesprächen, unter unseren Streits, unter unseren Beschwerden, unter unseren Liebesgeschichten, unter dem, was wir für unser normales Leben halten. Bis irgendwann etwas passiert, das das Spiel sichtbar macht. Was ist ein psychologisches Spiel? Bernay definierte ein Spiel als eine wiederkehrende Abfolge von Transaktionen mit einem versteckten Motiv und einem vorhersehbaren Gewinn. Klingt erstmal trocken, aber eigentlich ist es simpel. Ein Spiel ist ein Muster, bei dem Menschen scheinbar erwachsen miteinander sprechen, aber darunter läuft ein altes emotionales Programm. An der Oberfläche geht es vielleicht um Geld oder Pünktlichkeit oder Sex, Haushalt, Kinder oder darum, wer was gesagt hat. Aber darunter geht es um etwas anderes, um Macht, Schutz, Schuld, Zuweisungen, Anerkennung, um die Bestätigung einer alten Geschichte. Und diese alte Geschichte lautet oft ungefähr so: Ich bin allein, ich bin unschuldig, niemand versteht mich, Menschen sind gefährlich, ich werde sowieso verlassen, ich darf nicht wirklich frei sein, ich bin zu viel, ich bin zu wenig. Das Spiel sorgt dafür, dass diese alte Geschichte immer wieder bestätigt wird. Und das ist der eigentliche Gewinn. Nicht Glück, nicht Liebe, nicht Lösung, sondern Bestätigung. Die Psyche gewinnt nicht unbedingt das, was uns gut tut. Sie gewinnt oft das, was ihr vertraut ist. Und um das zu verstehen, brauchen wir kurz einen weiteren Begriff von Bernay. Er spricht von drei Ich-Zuständen. Dem Eltern-Ich, dem Erwachsenen-Ich, dem Kind-Ich. Das Eltern-Ich ist wie eine innere Aufnahme an all der Regeln, Urteile, Stimmen und Bewertungen, die wir von früher übernommen haben. So macht man das. Das gehört sich nicht. So nicht so empfinden. Sei nicht so empfindlich. Reiß dich zusammen. Du bist schuld. Du musst stark sein. Das Erwachsenen-Ich ist der Teil in uns, der im Hier und Jetzt ist. Der sachlich schauen kann, was ist wirklich passiert. Was brauche ich? Was brauchst du? Was ist jetzt eine angemessene Antwort? Und dann gibt es das Kind-Ich. Das Kindheits-Ich ist kein kindischer Teil. Es ist das emotionale Archiv. Dort liegen unsere alten Ängste, unsere frühen Schutzstrategien, unsere Sehnsucht, unser Trotz, unsere Scham, unsere Verlassenheit. Unsere Art, Liebe zu bekommen oder Strafe zu vermeiden, bevor wir überhaupt verstanden haben, was mit uns passiert. Und diese Zustände wechseln ständig. Du kennst das. Ein erwachsener Mensch bekommt Kritik vom Chef und wird innerlich plötzlich 12 Jahre alt. Ein Mann hört einen Satz seiner Partnerin und reagiert nicht auf die Frau vor ihm, sondern auf seine Mutter von früher. Eine Frau wird nicht zurückgerufen und fühlt nicht nur, da meldet sich jemand nicht, sie fühlt, ich bin wieder einmal egal. Der Zustand hat gewechselt. Das Archiv läuft. Und genau dort beginnen die Spiele. Warum Gespräche oft doppelt laufen? Die meisten psychologischen Spiele laufen auf 2 Ebenen gleichzeitig. Oben gibt es die offizielle Ebene, die erwachsene Ebene. Da geht es scheinbar um eine konkrete Sache, eine Frage, eine Bitte, eine Beschwerde, Angebot oder ein Missverständnis. Aber darunter läuft eine 2. Ebene, die psychologische Ebene. Und dort passiert das eigentliche Spiel. Ein Beispiel. Ein Verkäufer sagt, das ist das beste Modell, aber ich glaube nicht, dass Sie sich das wirklich leisten können. An der Oberfläche klingt das wie eine sachliche Einschätzung. Budget, Preis, Produkt. Aber auf der psychologischen Ebene passiert etwas anderes. Das Kind-Ich des Käufers hört, beweis mir, dass du es kannst. Und plötzlich geht es nicht mehr um das Produkt, es geht um Stolz, es geht um Würde, um Status, es geht um den inneren Satz, niemand sagt mir, dass ich mir etwas nicht leisten kann. Also kauft die Person das teurere Modell. Und von außen sieht es aus wie eine rationale Kaufentscheidung. Aber innerlich wurde gerade ein Spiel gespielt. Du kennst solche Momente. Du hast sie erlebt. Du hast vielleicht etwas gesagt, das nach Sachlichkeit klang, aber eigentlich ein Test war. Oder jemand hat dir etwas scheinbar Harmloses gesagt und plötzlich warst du in einem alten Film. Du hast nicht auf den Satz reagiert. Du hast auf die Bedeutung reagiert, die dein Nervensystem daraus gemacht hat. Und genau deshalb sind diese Spiele so schwer zu erkennen. Weil sie nie sagen, hallo, ich bin ein psychologisches Spiel. Sie tarnen sich als Alltag, als Gespräch, als Problem oder als Beziehung. Warum Menschen solche Spiele überhaupt spielen? Jetzt könnte man fragen, warum sollte jemand so etwas tun? Warum sollten Menschen unbewusst ihre Beziehungen sabotieren? Warum sollten sie Muster spielen, die ihnen und anderen wehtun? Bernays Antwort ist unbequem, weil Spiele etwas liefern, das Menschen brauchen. Anerkennung, Kontakt, Reaktion, Bestätigung. Bernays nannte diese Einheit von Anerkennung Strokes. Bei Babys ist das ganz offensichtlich. Ein Baby braucht Berührung, Nähe, Blickkontakt, Reaktion. Ohne das verkümmert es. Aber Erwachsene brauchen das auch. Nur sieht es anders aus. Ein Blick, ein Nicken, eine Nachricht, ein Streit, eine Beschwerde, eine Versöhnung, ein Vorwurf, eine Entschuldigung, Drama. All das kann Anerkennung sein. Sogar negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Und wenn echte Intimität zu beängstigend ist, sammeln Menschen eben Anerkennung auf anderen Wegen. Ein Streit kann mehr Kontakt enthalten als gar kein Kontakt. Ein Vorwurf kann mehr Verbindung herstellen als Schweigen. Ein Drama kann sich lebendiger anfühlen als echte Nähe. Das macht es nicht gesund, aber es macht es verständlich. Spiele sind Maschinen für Kontakt, ohne dass wir uns wirklich zeigen müssen. Sie geben uns Reibung, ohne uns echte Verletzlichkeit abzuverlangen. Sie lassen uns etwas fühlen, ohne das eigentliche Risiko von Nähe einzugehen. Aber noch tiefer als Anerkennung liegt bei Bernays etwas anderes. Die Lebensposition. Jeder Mensch entwickelt früh eine Grundannahme über sich selbst und die Welt. Zum Beispiel, ich bin okay und du bist okay. Oder ich bin nicht okay, du bist okay. Oder ich bin okay, du bist nicht okay. Oder ich bin nicht okay, aber du auch nicht. Diese Grundpositionen werden oft nicht gedacht, sie werden gefühlt. Sie sind wie ein inneres Klima. Und aus ihnen entstehen Sätze wie, ich werde sowieso nicht gesehen. Am Ende werde ich verlassen. Menschen nutzen mich aus oder ich muss kämpfen, sonst gehe ich unter. Niemand hilft mir. Ich darf mich nicht zeigen, ich bin immer schuld. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Das Spiel ist die Methode, mit der wir diese alte Position bestätigen. Nicht, weil sie wahr ist, sondern weil sie vertraut ist. Die Psyche sucht nicht immer Wahrheit, sie sucht oft Kohärenz. Sie sucht das, was zu ihrer alten Geschichte passt. Und wenn die Welt nicht zu dieser Geschichte passt, helfen wir manchmal unbewusst nach. Das Spiel, wenn du nicht wärst. Zurück zur Frau vom Anfang. Ihre innere Position lautet ungefähr, Männer sind Tyrannen. Oder ich werde von Männern klein gehalten. Das Spiel besteht darin, genau einen Mann zu wählen, der diese Position bestätigen konnte. Ein dominanter Mann. Einen, der verbietet, einer, der Grenzen setzt, einen, über den sie sich beschweren konnte. Und jedes Verbot wurde ein Beweis. Siehst du, ich darf nicht. Siehst du, er hält mich klein. Siehst du, ich könnte so viel mehr sein, wenn er nicht wäre. Und solange dieses Spiel lief, musste sie sich den tieferen Ängsten nicht stellen. Der Angst beispielsweise tatsächlich zu tanzen, der Angst gesehen zu werden, der Angst frei zu sein, der Angst herauszufinden, dass ihr Leben vielleicht nicht nur an ihm scheitert.
Das ist ein brutaler Moment, weil er Verantwortung nicht als Schuld zeigt, sondern als Struktur. Es geht nicht darum zu sagen, sie war selbst schuld. Das wäre zu platt. Es geht darum zu sehen, das Symptom hatte eine Funktion. Der kontrollierende Mann war nicht nur ein Problem, er war auch ein notwendiger Schutz. Er war Teil eines funktionalen Systems. Und genau deshalb sind solche Muster so hartnäckig. Denn wenn du nur das äußere Problem entfernst, taucht manchmal das innere Problem erst richtig auf. Wenn der Partner plötzlich nicht mehr verbietet, ist da nicht automatisch Freiheit, da ist erst einmal Angst. Wenn die Kinder groß sind, ist da nicht automatisch der Mut zur Reise, da ist vielleicht die Frage, warum reise ich eigentlich immer noch nicht? Wenn der Chef endlich Anerkennung gibt, ist da nicht automatisch Erfolg, da ist vielleicht die Panik, was, wenn ich jetzt liefern muss? Was, wenn ich jetzt sichtbar bin? Wenn die Umstände sich verbessern, ist da nicht automatisch Glück. Das gilt es auf einer tiefen Ebene für dich zu verstehen. Da ist vielleicht der Moment, in dem du merkst, die Umstände waren nicht das ganze Problem, sie waren die Bühne. Das Spiel handelte nicht nur von den Umständen, es handelte von der Position, die geschützt werden musste. Und die Position gibt man nicht einfach auf, denn sie hat einen jahrelang organisiert. Sie hat erklärt, warum man leidet. Sie hat erklärt, warum man nicht handelt oder handeln kann. Sie hat erklärt, warum man nicht scheitert. Sie hat erklärt, warum man nicht wirklich frei sein muss. Wenn das Spiel zusammenbricht, Brené sagt, die Gegenbewegung zu diesem Spiel ist eigentlich einfach. Hör auf zu verbieten. Sag, mach es, geh tanzen, reise, bewirb dich, sprich es aus. Tu das, von dem du immer sagst, dass du es tun würdest, wenn ich dich nicht aufhalten würde. Und dann schau, was passiert. Denn dann verliert das Spiel seine tragende Wand. Der Mensch erlebt das nicht unbedingt als Befreiung, sondern als Entblößung. Plötzlich gibt es keine Ausrede mehr, kein Gegner, keine Bremse, keine Schuldigen. Und genau das ist manchmal unerträglicher als das alte Gefängnis. Weil das Gefängnis wenigstens erklärt hat, warum man nicht lebt. Das ist der Grund, warum Menschen manchmal wütend werden, wenn man ihnen die Freiheit gibt, über die sie sich jahrelang beschwert haben. Weil Freiheit nicht nur Möglichkeit bedeutet, Freiheit bedeutet auch Kontakt mit der eigenen Angst. Und jetzt denk an dein eigenes Leben. Nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Die Stelle, wo du sagst, wenn das nicht wäre, dann würde ich. Wenn mein Partner nicht so wäre, wenn ich mehr Geld hätte, wenn meine Eltern anders gewesen wären, wenn mein Körper anders wäre, wenn meine Vergangenheit nicht wäre, wenn ich mehr Zeit hätte. Vielleicht ist etwas davon wahr, wahrscheinlich sogar. Aber die entscheidende Frage ist das die ganze Wahrheit? Oder benutzt ein Teil von dir diese Wahrheit auch als Schutz? Das ist eine unangenehme Frage, aber sie ist erwachsen. Der Preis des Spiels. Und hier wird es wichtig. Denn psychologische Spiele kosten nicht nur dich etwas, sie kosten auch die Menschen, die dir nah sind. Der Partner, der immer wieder in die Rolle des Täters gezogen wird. Die Freundin, die immer wieder helfen soll, aber nie helfen kann. Das Kind, das die Spannung im Haus spürt, ohne sie zu verstehen. Der Kollege, der irgendwann auf Zehenspitzen läuft, weil jeder kleine Fehler eine Explosion auslösen könnte. Diese Menschen sind nicht einfach Nebenschauplätze, sie bezahlen mit dir. Sie werden Teil des Mechanismus. Und manchmal verbringen sie Jahre damit, sich zu fragen, warum reicht nichts? Warum hilft nichts? Warum landen wir immer wieder an derselben Stelle? Warum fühlt sich dieses Gespräch an, als wäre es schon tausendmal passiert? Weil es das wahrscheinlich ist. Nicht inhaltlich, aber strukturell. Das Spiel läuft weiter. Das Spiel der gerechtfertigten Wut. Brené beschreibt ein weiteres Spiel. Ein Mann braucht beispielsweise Klempnerarbeiten. Er prüft die Kosten sehr genau. Er verhandelt, er sagt, keine Extras, kein Spielraum, der Preis steht, der Auftrag wird gemacht und dann kommt plötzlich die Rechnung. 4 Euro mehr. ein unerwartetes Ventil. 4 Euro bei einem Auftrag von 400 Euro. Er ruft den Klempner an. Der Klempner bleibt bei der Rechnung und jetzt passiert etwas. Der Mann schreibt einen Brief. Aber dieser Brief handelt nicht wirklich von 4 Euro. Er handelt von Integrität, von Ethik, von Geschäftsmoral, von der gesamten Persönlichkeit dieses verdammten Klempners. Der Mann weigert sich zu zahlen, bis die 4 Euro gestrichen werden. Der Klempner gibt nach und als der Mann diese Geschichte später in der Therapie erzählt, merkt Bernet, dieser Mann erzählt nicht einfach von einer nervigen Rechnung. Er erzählt von einer kaum verborgenen Befriedigung von dem Moment, in dem der Klempner endlich den Fehler gemacht hat, auf den er innerlich gewartet hatte. Nicht bewusst, nicht geplant, aber psychologisch war der Mann bereit. Der Klempner musste nur die Tür öffnen. 4 Euro. Und dann stand ein ganzes Leben aufgestauter Wut an der Tür. Das ist das Spiel. Die Provokation ist klein, aber sie liefert Erlaubnis. Endlich darf ich explodieren. Endlich habe ich Beweise. Endlich darf ich sagen, siehst du, Menschen sind unfair. Menschen betrügen. Menschen nutzen dich aus. Man muss immer aufpassen. 4 Euro sind nicht der Punkt. Sie sind der Zünder. Und vielleicht kennst du solche Menschen. Menschen, die Listen führen. Nicht unbedingt auf Papier, aber innerlich. Sie merken sich alles. Und wenn du einen Fehler machst und du wirst einen Fehler machen, weil jeder Fehler macht, dann reagieren sie mit einer Wucht, die nicht zur Situation passt. Du denkst, was ist hier gerade passiert? Es ging doch nur um 5 Minuten, nur ein Satz, nur eine Kleinigkeit. Aber nein, es ging nicht um die Kleinigkeit. Die Kleinigkeit war nur der Beweis. Du bist nicht die eigentliche Ursache der Reaktion. Du bist die Figur, an der eine alte Position bestätigt wird. Du bist der Klempner. Und das Schlimmste ist, für den Spieler fühlt sich das gerecht an. Er fühlt sich nicht verrückt. Er fühlt sich nicht übertrieben. Er fühlt sich im Recht. Und genau das ist der Gewinn. Moralische Berechtigung. Ich darf so wütend sein. Ich habe Grund. Ich bin nicht aggressiv. Ich verteidige nur Gerechtigkeit. Und natürlich gibt es echte Grenzüberschreitungen. Natürlich gibt es echte Ungerechtigkeit. Natürlich darf man wütend sein. Aber die Frage ist, passt die Wucht zur Situation? Oder benutzt eine alte Wut eine neue Situation, um endlich herauszukommen? Das ist der Unterschied. Warum machst du nicht? Ja, aber. Jetzt kommen wir zu einem der häufigsten Spielchen überhaupt. Du kennst es garantiert. Vielleicht hast du es gestern gespielt, vielleicht heute Morgen, vielleicht spielst du es regelmäßig. Es beginnt damit, dass jemand ein Problem erzählt. Ein echtes Problem. Und die anderen wollen helfen. Sie sagen, warum machst du nicht einen Kurs? Warum gehst du nicht zu Jones auf das Retreat? Ja, aber ich habe keine Zeit. Warum sprichst du nicht direkt mit ihm? Ja, aber er hört sowieso nicht zu, hat anderes zu tun. Warum probierst du nicht etwas anderes? Ja, aber du verstehst meine Situation nicht. Warum holst du dir nicht Unterstützung? Ja, aber das bringt doch auch nichts in der jetzigen Situation. Und so geht es weiter. Jeder Vorschlag wird abgelehnt. Nicht aggressiv unbedingt, manchmal sehr klug, total nachvollziehbar, sehr differenziert. Am Ende sind trotzdem alle erschöpft. Die Helfer haben keine Idee mehr, es wird still. Und der Spieler hat gewonnen. Aber was hat er gewonnen? Keine Lösung. Die wollte er offensichtlich nicht wirklich nehmen. Er hat etwas anderes gewonnen. Den Beweis, dass niemand helfen kann. Und noch tiefer der Beweis, dass keine Autorität Macht über mich hat. Bernays sieht den Ursprung dieses Spiels oft in der Kindheit. Ein Kind hat Eltern, die immer eine Antwort haben, immer ein Rat, eine Lösung, einen besseren Weg. Das Kind kann diesen Kampf nicht gewinnen. Es ist abhängig, es muss zuhören, es muss folgen. Aber später findet es einen Weg, doch zu gewinnen. Es fragt um Rat und lehnt jeden Rat ab. Und so kann es endlich sagen, siehst du, auch du weißt es nicht. Auch du kannst mir nicht helfen. Auch du hast keine Macht über mich. Das Geniale an diesem Spiel ist, es sieht aus wie Hilflosigkeit. Der Mensch wirkt offen, suchend, vielleicht verzweifelt. Er bittet ja um Hilfe. aber darunter läuft ein sehr präzises Skript. Das Ziel ist nicht Lösung, das Ziel ist, die Lösung zu entkräften. Das Ziel ist, den Helfer scheitern zu lassen. Nicht aus Bosheit, sondern weil das alte Kind in ihm endlich gewinnen will. Die Gegenbewegung ist erstaunlich einfach. Biete keine Lösung an. Sag nicht, du musst nur, sag nicht, hast du schon versucht. Sag stattdessen, das klingt schwierig. Was glaubst du, wirst du tun? Und dann bleib da. Nicht kalt, nicht abweisend, sondern einfach nur präsent. Das Spiel braucht einen Helfer, der versucht und scheitert. Und wenn du nicht versuchst zu helfen, kann das Spiel nicht normal weiterlaufen. Und oft entsteht dann ein seltsamer Moment, eine kleine Irritation, manchmal sogar Enttäuschung, weil der Köder nicht genommen wurde. Und jetzt wird es spannend. Wo spielst du dieses Spiel? Bei wem erzählst du immer wieder dasselbe Problem? Wo sammelst du Vorschläge, um sie zu entkräften? Wo willst du vielleicht gar keine Lösung, sondern den Beweis, dass deine Lage wirklich ausweglos ist? Das ist nicht angenehm zu sehen, aber es ist extrem befreiend. Denn wenn du erkennst, dass du nicht nur hilflos bist, sondern eine Struktur verteidigst, bekommst du wieder die Freiheit. Die Freiheit zu wählen. Das Holzbeinspiel. Ein anderes Spiel nennt Bernay Holzbein. Der Name klingt altmodisch, aber die Struktur ist heute überall. Die Grundthese lautet: Was erwartest du von einem Mann mit einem Holzbein? Heute klingt das eher so. Was erwartest du von jemandem mit meiner Geschichte? Was erwartest du von jemandem mit meinem Trauma? Was erwartest du von jemandem, der nie die Chance hatte, die anderen hatten? Was erwartest du von jemandem mit meiner Diagnose? Was erwartest du von jemandem, der so viel durchgemacht hat? Und lass uns hier sehr sauber sein. Es geht nicht darum, Leid kleinzureden. Es geht nicht darum, Trauma zu leugnen. Es geht nicht darum, strukturelle Nachteile zu ignorieren. Es gibt echte Wunden, echte Grenzen und Verletzungen. Aber das Spiel beginnt dort, wo eine reale Wunde nicht nur berücksichtigt wird, sondern zur vollständigen Befreiung von Entwicklung wird. Das Holzbein beantwortet nicht die Frage, was kann ich trotz meiner Geschichte tun? Es beantwortet die Frage, wofür darf ich entschuldigt werden, es nie zu versuchen? Und das ist ein riesiger Unterschied. Der Gewinn dieses Spiels ist das dauerhafte Alibi. Was auch passiert, das Holzbein erklärt es. Warum hast du es nicht versucht? Holzbein. Warum hast du das Gespräch nicht geführt? Holzbein. Warum hast du nie die Verantwortung übernommen? Holzbein. Warum bleibst du in dieser Rolle? Holzbein. Und noch einmal, die Verletzung kann echt sein, aber sie wird auf eine bestimmte Art und Weise benutzt. Das macht das Spiel so schwer anzusprechen. Denn sobald jemand es anspricht, wirkt es schnell brutal. Als hätte man kein Mitgefühl. Als würde man sagen, stell dich nicht so an. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht kein, deine Wunde zählt nicht. Der Punkt ist, deine Wunde ist real. Aber was machst du jetzt daraus? Ist sie wirklich die ganze Antwort? Bernay erzählt ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Mann mit Beinprothese gab Tanzvorführungen für amputierte Soldaten. Das soll nicht sagen, wenn er das kann, kannst du alles. Das wäre billig. Es soll nur eine Frage verschieben. Nicht, ist das schwer? Natürlich ist das schwer. Sondern, was ist trotzdem möglich? Und, benutzt du deine Wunde manchmal, um dich vor genau dieser Frage zu schützen? Das ist eine Frage, die niemand gerne hört. Aber sie kann ein Leben verändern. Vielleicht hast du selbst ein solches Holzbein. Vielleicht ist es deine Kindheit, dein Nervensystem, deine Finanzen, deine Trennung, dein Körper, deine Erschöpfung, Alter, deine Prägungen, deine Ängste, deine Geschichte. Vielleicht ist das alles real. Aber die Frage bleibt, was erwartest du trotzdem von dir? Nicht von deiner Wunde. Nicht von der Vergangenheit oder von den Menschen, die dich verletzt haben. Von dir, heute, mit dem, was du bist. Warum Beziehungen zu Spielbühnen werden. Jetzt kommt ein größerer Punkt. Bernay sagt etwas sehr Unbequemes. Spiele sind nicht die Ausnahme in menschlichen Beziehungen, sie sind oft der Normalzustand. Viele Gespräche, viele Freundschaften, viele Partnerschaften, Familienstrukturen bestehen zu einem großen Teil aus Ritualen, Zeitvertreib und Spielen. Nicht aus echter Intimität. Und das klingt erstmal hart, aber wenn du ehrlich hinschaust, dann kennst du es. Man trifft sich, man redet immer über dieselben Themen, man beschwert sich über dieselben Menschen, man spielt dieselben Rollen. Der eine ist der Arme, der andere ist der Retter, der eine ist der Vernünftige, der andere ist der Chaot. Der eine klagt, der andere berät, provoziert, explodiert, zieht sich zurück, läuft hinterher. Wir alle kennen das. Und alle wissen irgendwie, wie das Stück abläuft. Aber niemand sagt es laut. Jeder kennt seine Rolle. Und warum machen wir das? Weil echte Intimität Angst macht. Echte Intimität bedeutet nicht nur Nähe. Echte Intimität bedeutet, ohne Spiel da zu sein. Ohne Strategie, ohne versteckten Gewinn. Ohne die alte Position beweisen zu müssen. Es bedeutet zu sagen, das fühle ich wirklich. Nicht als Vorwurf oder Manipulation oder als Test, sondern als Wahrheit. Es bedeutet, den anderen Menschen nicht nur als Figur in einem inneren Drehbuch zu benutzen, als Täter, Retter, als Beweis, als Mutterersatz oder als Publikum, sondern als echten Menschen. Und das ist viel schwerer, als wir denken. Denn wenn das Spiel wegfällt, fällt der Schutz weg. Dann ist da plötzlich echte Unsicherheit. Echte Sehnsucht, echte Scham, echte Angst und eben echte Liebe. Und genau davor schützen uns viele Spiele. Sie geben uns Kontakt, aber nicht zu viel. Sie geben uns Intimität, aber keine Nacktheit. Sie geben uns Drama, aber keine tiefe Begegnung. Und darum können Menschen jahrelang in Beziehungen leben, in denen unglaublich viel passiert, aber sehr wenig wirklich berührt wird. Viel Streit, viel Reden, viel Versöhnung, viel Analyse, viel Dynamik, aber wenig echte Intimität. Warum Veränderung manchmal das Spiel bedroht? Brené beschreibt auch, dass es in Beziehungen zu Krisen kommen kann, wenn ein Mensch sein Spiel aufgibt. Und das klingt ja paradox. Man könnte ja denken, wenn einer gesünder wird, dann müsste die Beziehung ja besser werden. Manchmal stimmt das. Aber manchmal destabilisiert es das ganze System, weil das Spiel des einen das Spiel des anderen braucht. Wenn einer immer klagt, braucht er jemanden, der rettet. Wenn einer immer explodiert, dann braucht er jemanden, der sich schuldig fühlt. Wenn einer immer flieht, braucht er jemanden, der verfolgt. Wenn einer immer Ja, aber sagt, braucht es jemanden, der weiter Lösungen anbietet. Wenn einer immer, wenn du nicht wärst, spielt, dann braucht es jemanden, der tatsächlich im Weg steht. Und wenn dieser Mitspieler plötzlich aussteigt, entsteht nicht automatisch Frieden. Es entsteht Leere, ein Vakuum, Orientierungslosigkeit, manchmal Panik. Denn das alte Spiel hat eine Struktur verloren. Und das ist wichtig, weil es erklärt, warum Veränderung oft nicht sofort belohnt wird. Wenn du aufhörst, mitzuspielen, werden nicht alle applaudieren. Manche werden irritiert sein, manche werden sich zurückziehen wollen. Manche werden dich zurückziehen wollen. Manche werden sagen, du bist so kalt geworden. Oder du bist nicht mehr wie früher. Mit dir kann man gar nicht mehr reden. Du analysierst ja alles, du Egoist. Vielleicht stimmt davon etwas, vielleicht auch nicht, aber oft bedeutet es einfach, du spielst deine alte Rolle nicht mehr zuverlässig. Und das macht das System nervös. Die zwei Ausgänge aus dem Spiel. Brené beschreibt im Grunde zwei Wege aus dem Spiel. Der erste Weg ist die Antithese. Das bedeutet, du erkennst das Spiel und machst den üblichen Zug nicht mehr mit. Bei wenn du nicht wärst, heißt das, du hörst auf, der Verbietende zu sein. Du sagst, okay, mach es. Bei der gerechtfertigten Wut heißt das, du bleibst extrem sauber. Du gibst keine unnötigen Angriffsflächen. Du lieferst nicht den Zünder. Bei warum machst du nicht, ja, aber heißt es, du gibst keine Lösungen mehr. Du fragst, was wirst du tun? Und beim Holzbein heißt es, du würdigst die Wunde, aber du machst sie nicht zum Zentrum der gesamten Identität. Du fragst, was ist trotzdem dein nächster Schritt? Die Antithese funktioniert, aber sie ist nicht ohne Risiko. Denn wer ein Spiel nicht mehr mitspielt, nimmt dem anderen nicht nur ein Muster weg. Er nimmt ihm eine Stabilisierung weg. Und das kann sich für den anderen bedrohlich anfühlen. Darum ist der Satz, hör einfach auf mitzuspielen, zu simpel. Spiele sind Beziehungssysteme. Sie haben mehrere Spieler. Und wenn einer aussteigt, dann muss sich das ganze System neu organisieren. Der zweite Weg ist tiefer. Bernay nennt ihn Autonomie. Autonomie heißt nicht, ich verhalte mich jetzt einfach anders. Autonomie heißt, ich werde freier von dem alten Programm, das mein Verhalten steuert. Bernay beschreibt drei Fähigkeiten, die dazugehören. Erstens Bewusstheit. Bewusstheit heißt, ich sehe und ich schaue genau hin, was wirklich passiert. Nicht nur das, was meine alte Geschichte daraus macht. Ich sehe objektiv, mein Partner kommt 5 Minuten zu spät. Und ich merke, mein Nervensystem macht daraus gerade, ich bin unwichtig. Das ist Bewusstheit. Zweitens, Spontanität. Spontanität heißt nicht, impulsiv zu sein. Das heißt, ich kann wählen. Ich muss nicht automatisch das alte Programm abspielen. Ich kann atmen. Ich kann nachfragen. Ich kann sagen, ein Teil von mir fühlt sich gerade unwichtig, obwohl ich weiß, dass du nur 5 Minuten zu spät bist. Das ist ein anderer Zug. Und drittens, Intimität. Intimität heißt, ich bin bereit, ohne Spiel in Kontakt zu sein. Ehrlichkeit. Ich benutze dich nicht nur, um meine alte Position zu bestätigen. Ich treffe dich. Wahrhaftigkeit. Hier und jetzt. Als Mensch. Nicht als Figur in meiner Geschichte. Das ist der eigentliche Ausstieg. Und er ist nicht einfach. Aber er ist möglich. Die Spiele wurden gelernt, also können sie auch verlernt werden. Nicht durch Selbsthass, nicht durch moralische Kontrolle, nicht durch den Entschluss, ab morgen bin ich anders, sondern indem die Maschine sichtbar wird. Du kannst kein Programm stoppen, das du nicht sehen kannst. Deshalb ist der erste Schritt, genau hinzuschauen. Der Moment, in dem das Skript kurz aussetzt. Bernay erzählt eine kleine Szene. Ein chinesischer Mann und ein amerikanischer Begleiter rennen zur U-Bahn. Sie erreichen den Bahnsteig früher als geplant. Weil sie einen Expresszug genommen haben, haben sie 20 Minuten gespart. Der Amerikaner ist innerlich schon beim nächsten Schritt. Weiter, los, wir haben etwas zu erledigen. Aber der chinesische Mann setzt sich auf eine Bank und sagt, da wir 20 Minuten gewonnen haben, können wir uns jetzt leisten, hier zu sitzen und unsere Umgebung zu genießen. Das ist ein kleines Bild für Bewusstheit. Nicht große Erleuchtung, nicht spirituelle Perfektion, einfach die Fähigkeit zu merken, diese 20 Minuten sind da. Sie sind echt. Ich muss nicht sofort dem nächsten Programm folgen. Ich kann hier sein. Das klingt simpel, aber es ist radikal. Denn die meisten Menschen erleben nicht die Situation. Sie erleben ihr Programm. Sie erleben nicht die 20 Minuten. Sie erleben den Druck, weiter zu müssen. Sie erleben nicht den Partner vor sich, sie erleben die alte Angst, verlassen zu werden. Sie erleben nicht die Kritik vom Chef, sondern den Vater von früher. Sie erleben nicht den kleinen Fehler auf der Rechnung, sie erleben den Beweis, dass man niemandem trauen kann. Ein spielfreier Mensch ist nicht jemand, der keine Probleme mehr hat. Es ist jemand, der merken kann, das hier ist jetzt. Und das andere ist mein altes Skript. Allein dieser Moment verändert dein Leben. Wie du dich selbst beim Spielen erwischst. Die meisten von uns hatten solche Momente schon. Ein Streit beginnt. Du bist schon mitten im Satz. Und plötzlich hörst du dich selbst. Und irgendetwas in dir sagt, das ist nicht neu, das ist der Film. Ich kenne diese Rolle. Oder du willst gerade eine Nachricht schreiben. Scharf. Gerecht, unwiderlegbar und dann merkst du, ich will gerade nicht Kontakt, ich will gewinnen. Oder jemand bietet dir Hilfe an und du merkst, wie innerlich schon nach dem Ja-Aber gesucht wird. Das sind die heiligen Momente. Nicht, weil du dann sofort frei bist, sondern weil du das Spiel kurz siehst. Und was gesehen wird, ist nicht mehr vollständig unbewusst. Bernays Arbeit gibt uns eine Sprache für diese Momente. Nicht damit wir uns verurteilen, sondern damit wir genauer werden. damit wir sagen können, hier läuft gerade, wenn du nicht wärst, hier läuft gerade, ja, aber, hier läuft gerade mein Holzbein. Und diese Sprache ist nicht nur für dich wichtig. Sie ist auch für die Menschen, die auf der anderen Seite deiner Spiele stehen. Der Partner, der nicht versteht, warum nichts reicht. Die Freundin, die nicht versteht, warum ihre Hilfe nie hilft. Das Kind, das nicht versteht, warum die Stimmung im Raum kippt. Der Kollege, der nicht versteht, warum ein kleiner Fehler plötzlich ein Charakterprozess wird. Wenn du dein Spiel erkennst, gibst du diesen Menschen etwas, das sie vielleicht lange nicht bekommen haben. Eine Version von dir, die nicht nur ihr altes Skript abspult. Eine Übung für die nächsten 7 Tage. So kannst du das nutzen. Nicht für immer, nicht als neues Selbstoptimierungsprojekt, nur für 7 Tage. Achte auf Interaktionen, nach denen du eines von 4 Dingen fühlst. Erstens, du fühlst dich moralisch überlegen. So ein inneres, siehst du, ich hatte recht. Zweitens, du fühlst dich gerechtfertigt. Endlich ist bewiesen, dass ich so reagieren darf. Drittens, du fühlst dich auf eine bestimmte Weise verwirrt. Nicht offen verwirrt, sondern erschöpft verwirrt, als wäre gerade wieder nichts möglich. Viertens, du fühlst dich siegreich, aber leer. Du hast gewonnen, aber es fühlt sich nicht wirklich gut an. Diese Gefühle sind oft der Gewinn am Ende eines Spiels. Wenn du dich moralisch überlegen fühlst, frage dich, was habe ich gerade gesammelt? Ein Beweis? Eine Anklage? Ein Grund, mich nicht verletzlich zeigen zu müssen? Wenn du dich gerechtfertigt fühlst, frag dich, welche Reaktion ist jetzt scheinbar erlaubt? Darf ich jetzt wütend sein, mich zurückziehen, kalt sein, bestrafen? Wenn du dich verwirrt fühlst, frage dich, habe ich gerade wirklich Hilfe gesucht? Oder habe ich bewiesen, dass niemand helfen kann? Und wenn du dich siegreich, aber leer fühlst, dann frage dich, was habe ich gewonnen? Und was wollte ich eigentlich? Und dann kommt die wichtigste Frage, welche alte Position verteidige ich gerade? Vielleicht, ich bin unschuldig. Niemand hilft mir. Menschen enttäuschen mich. Am Ende bin ich alleine. Ich darf niemandem vertrauen. Ich bin machtlos. Ich werde nicht gesehen. Ich muss kämpfen. Ich bin zu viel. Ich bin zu wenig. Ich werde nie genug sein. Das ist vielleicht keine Wahrheit. Und das kannst du dir auch innerlich sagen. Es ist eine alte Schlussfolgerung. Eine Schlussfolgerung, die eine junge Version von mir unter bestimmten Umständen gezogen hat. Vielleicht war sie damals sinnvoll. Vielleicht hat sie mich geschützt. Aber gilt sie heute noch? Das ist der entscheidende Punkt. Du musst dein Spiel nicht hassen. Du musst es nicht brutal wegmachen. Du musst verstehen, was es für dich getan hat. Denn jedes Spiel hatte irgendwann eine Funktion. Sie hat dich geschützt. Es hat dir Kontakt gegeben, Kontrolle, eine Erklärung. Es hat dich vor Scham, Angst oder Hilflosigkeit bewahrt. Aber die Frage ist, was kostet es dich heute? Was kostet es deinen Partner, deine Freunde, deine Kinder? Was kostet es deine Freiheit, deine Lebendigkeit? Nicht theoretisch, sondern hier in dieser Beziehung mit diesem Menschen, in diesem wiederkehrenden Gespräch, in diesem Konflikt, der immer wieder kommt. Dieses ehrliche Bemerken ist der Anfang der Antithese. Und wenn du diese Antithese nicht als Waffe benutzt, sondern vorsichtig, mit Respekt für die Funktion des Spiels, dann kann etwas Neues entstehen. Intimität. Und Intimität ist nicht bequem, sie ist nicht kontrollierbar. Sie ist nicht so befriedigend wie moralische Überlegenheit. Sie gibt dir nicht immer den schnellen Gewinn. Aber sie ist echter. Und sie ist am Ende mehr wert als jeder kleine psychologische Sieg, den dein Spiel dir jemals geliefert hat. Die letzte Frage. Die Frau ging also in das Tanzstudio und sie erstarrte. Nicht, weil sie schwach war, sondern weil das Spiel stark war. Es hatte sie jahrelang beschützt. Und es würde nicht einfach kampflos verschwinden. Genau dort stehen wir alle. Nicht unbedingt vor einer Tanzfläche, aber vor irgendwas. Vor einem Gespräch, einer Entscheidung, vor einer Grenze, vor einer Freiheit, vor einem nächsten Schritt, vor einer Form von Nähe, die wir angeblich wollen, aber innerlich befürchten. Vielleicht gibt es in deinem Leben eine Beschwerde, die immer wiederkehrt. Der eine Konflikt, der sich scheinbar löst und dann doch wieder auftaucht. Eine Hilfe, die du immer fast annimmst. Aber nur fast. Eine Freiheit, die du immer fast ergreifst. Aber nur fast. Eine Liebe, die du immer fast zulässt. Aber immer nur fast. Und vielleicht ist diese unangenehme Wahrheit für dich. Das Spiel funktioniert. Es tut genau das, wofür es gebaut wurde. Es schützt eine alte Position. Die Rolle, die du vielleicht schon als Kind eingenommen hast, einnehmen musstest. Es schützt eine alte Schlussfolgerung. Eine Version von dir, die irgendwann entschieden hat, so ist die Welt. So bin ich, so sind die anderen, so endet Liebe, so ist das Leben. Die Frage ist also nicht, spielst du ein Spiel? Natürlich tust du das. Die Frage ist, was verteidigst du? Und ist die Schlussfolgerung, die dein Spiel schützt, heute wirklich noch wahr? Und was würdest du wählen, wenn du eine Wahl hättest?